farufe stoi, la infanoi cirmuteron, ciam diru nur la veron.
Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung. Aus dem Studio 1 von MB Radio Treff hören Sie unsere Sendung Esperanto Welle. Wir sind alle Mitglieder des Esperanto Vereins Neubrandenburg und senden zweimal im Monat für Sie. Und im Studio sind heute René an der Technik, Stefan, Werner und Werner, alle vom Esperanto Verein. Und heute ist dran unsere Sendung, wie heißt sie eigentlich noch? Quer durch das Esperanto Land.
Ja, kann man so nennen.
Esperanto-Welle. Ja, wir werden zwischen den einzelnen Beiträgen wieder Musik senden. Was hast du heute für Musik drin, René?
Welche Musik habe ich hier? Ah, hier steht kein schöner Land.
Ja, also im Wesentlichen Volkslieder mit der Beteiligung von Günter Webel, also der große Chor. Und wir beginnen mal.
Also ich wollte noch was zur Musik sagen.
Ja, bitte.
Es ist ja so, dass man im Radio und Fernsehen keine deutsche, also deutschsprachige Musik mehr hört. Wir haben ja früher sehr viel in Esperanto gebracht, also Lieder. Es gibt ja auch jede Menge Musikkapellen weltweit, die Esperanto produzieren. Da haben wir gesagt, wenn wir die Deutschen mal einmal im Monat ein deutsches Volkslied hören im Radio, deswegen haben wir uns entschlossen, heute und auch in der Sendung, die wir dann in 14 Tagen bringen, deutschsprachig etwas zu präsentieren.
Ja. Ja, liebe Hörer und Hörer, wir können beginnen quer aus dem Esperanto-Land. Wir fangen aber mal wie immer hier zu Hause an und ich frage Werner, was kann man von unserem Verein berichten?
Unser Verein führt im Oktober, November und Dezember Veranstaltungen durch, die nicht unbedingt in unserer gewohnten Raststätte stattfinden, uns Eck gegenüber der Scheele-Apotheke, sondern wir sind im Oktober in der Oststadt, auch schon seit Jahren, und da findet statt oder fand statt inzwischen unser 46. Esperanto-Wochenendseminar, dazu sage ich was. Das war Oktober, im November sind wir in Güstrow. Wir fahren dort per Bahn hin.
Das ist schon übermorgen, ne?
Ja, schon übermorgen, am 5. November. Und am 17. Dezember fährt unsere Gruppe nach Berlin zum brandenburgisch-berlinerischen Samenhoftag. Wir werden ja in 14 Tagen über Samenhof sprechen. Können Sie schon mal merken, dass Mitte des Monats kommt eine Sendung, der erste Teil über Samenhof. Vielleicht ja, weiß Werner noch, wann das ist.
Ja, das ist genau am 16.11. um 16 Uhr.
Ganz genau. Damit wir ja nicht nur über uns selber immer sprechen, sondern auch an unseren Initiator denken, den Dr. Samenhof. So, das Wochenendseminar fand also statt in den Räumen des Clubs der AWG, die ja heute heißt Neuwoba-Treff. Ganz tolle Bedingungen und wir freuen uns, dass Werner es wieder geschafft hat, uns dort anzumelden.
Ja, das ist ja ganz einfach. Da ich ja Neuwoba-Mitglied bin, steht mir dieser Raum auch zur Verfügung, wie allen anderen Mitgliedern auch. Und da gibt es eigentlich für mich keine Probleme, wenn ich mich rechtzeitig melde.
Das ist toll. Ja. Ja, das ist ganz gut zu wissen, dass man da Mitglied sein muss. Das bin ich übrigens auch.
Aha.
Mitglied in der AWG.
Das ist ja schön.
Ja, also das Seminar fand statt. Leider waren wenig Anfänger, aber wir haben das Seminar so durchgeführt, so gut es ging. Und haben dort uns produziert und unsere Sprachkenntnisse gefestigt. Das war ja mal der ursprüngliche Sinn dieser Seminare. Wir bestanden ja damals aus lauter, na, wie soll ich sagen, oder unsere Gruppe bestand aus Fernstudenten und allem, was es so gab. Und dann haben wir sie einmal im Jahr zusammengeführt zu solchen Intensivkursen. Und wir haben uns das so ausgedacht, Wochenendseminar, das hört sich so hochtrabend an, ist aber nichts weiter als ein Intensivkurs.
Ist eben eine kleine Volksuniversität.
Eine kleine Volksuniversität und gefragt ist jeder. Keiner muss nur zuhören, sondern man muss auch in der Lage sein, dort sich zu produzieren. So, das nächste, was du fragen würdest, wäre, es gibt ein neues Buch. Man muss dazu sagen, es gab oder gibt seit einigen Jahren jedes Jahr so viele Esperanto-Erscheinungen in Deutschland und in Europa von Büchern und anderen Medien, dass man nur sich wundern muss, was da alles so läuft. Wir haben jetzt eine Buchlesung, das Buch heißt Die Esperanto-Jugend in der DDR. Ein alter Praktiker, inzwischen alt, damals jung, Thorsten Bendias, der auch mit Neubrandenburg was zu tun hatte, der erzählt in Berlin, einmal in Esperanto, einmal in Deutsch, zu diesem Buch, zu diesem Thema und lädt dazu ein. Wer also das wissen möchte, kann sich an uns wenden. Das ist am 13. November und am einem späteren November einmal in verschiedenen Stellen in Berlin.
Ja, du hast gerade gesagt, kann sich an uns wenden. Kannst du vielleicht an dieser Stelle gleich mal sagen, wie wir zu erreichen sind?
www.esperanto-nb.de oder im Telefonsuchprogramm auch über Internet. Man muss eingeben Neubrandenburg, Esperanto und dann erscheint eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Ansonsten einfach ins Telefonbuch gucken unter Werner Lewin oder Werner Pfennig. Auch da ist man dann in guten Händen.
Ja. Ja. So, weiter aus unserem Verein oder aus dem Landesverband?
Ja, wir werden nach Güstrow fahren. Ich sagte ja schon, das ist unser Novemberprogramm. Da haben wir etwas gefunden, was wir noch erforschen müssen. Noch nicht erforscht ist, was wir so sehen. Man sagt, dass es dort eine Esperanto-Fahne gibt aus den Jahren, aus den 30er Jahren, 1931. Und das sollen Esperanto-Freunde aus der Sowjetunion, Arbeiter-Esperantisten aus Mecklenburg geschenkt haben. Wie diese Fahne die Nazizeit überstanden hat, wissen wir nicht. Wir werden also die Fahne nach 50, 60 Jahren wieder mal sehen. Die wurde aus dem Fundus geholt. Und das Museum wird uns diese Fahne vorführen.
Ja, da ich ja nun nicht mitfahren werde, wird er sicher eine Fotografie davon machen, nicht? Dass sie dann auf
ja, wir haben darum gebeten, dass wir Fotos machen dürfen und so weiter.
Ja, das ist erlaubt.
Ja, ich habe, du hast es nicht abgelehnt. Ich habe heute mit der Dame gesprochen. Die hat einen plattdeutschen Namen, Brütkam. Und der hat recht, das galt, sehr an der Ruderhall schon oder Kästen.
Wir sollen immer kommen.
Und wir können kommen. Und das ist nur am großen Schloss. Da ist das Liege Hus
Museum.
Ja, Stadtmuseum.
Von Stadtmuseum.
Und da muss man alles ein bisschen anklicken.
Ja.
Ja, das ist also dann für November und Dezember, haben wir schon gesagt, was unseren Verein betrifft. Wir fahren also immer unterwegs. Und das ist das Tolle, dass wir ja nicht nur an der Brandenburg gebunden sind, sondern auch uns hier ein bisschen bewegen. Jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, kommt die Musik.
Ja. Von der CD Kein schöner Land. Der erste Titel: Ich ging durch einen grasgrünen Wald.
Grasgrünen Wald, da hörte ich die Vöglein singen. Sie sangen so jung, sie sangen so alt, die kleinen Vöglein in dem Wald, die hör ich so gerne wohl singen. Stimm an, Frau Nachtigall, sing mir von meinem Feinstiebchen, sing mir es so hübsch, sing mir es so fein, zu Abend, da will ich bei dir sein, will schlafen in ihren Armen. Ihr Jungfern, nehmt euch wohl in Acht und traut deinem Junggesellen, die versprechen euch viel und halten's nicht, sie führen euch alle nur hinter das Licht und tun sich nur immer verstellen.
Ja, liebe Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Esperanto-Welle von Esperanto-Verein Brandenburg auf NB Radiotreff. Wir machen uns heute, ich komme heute durcheinander, unsere Sendung quer durch das Esperanto-Land. Wir waren bei unserem eigenen Verein Und was können wir als nächstes machen, Werner? Hast du noch was, sonst mache ich weiter.
Nein, ich würde erst mal sagen, erwähnen können wir, ich sagte, von vielen Büchern, die ständig erscheinen. Es gibt ja den Dr. Blanke, eines der führenden Sprachwissenschaftler inzwischen weltweit und in Deutschland. Und der arme Mann ist 70 Jahre alt geworden und ihm zu Ehren wurde eine interlinguistische Blütenlese angefertigt. Also Sprachwissenschaftler von allen Kontinenten haben ihm zu Ehren ihre Dinge zusammengetragen in einem dicken Buch. Daraus haben wir schon mal was zitiert. Und das ist geschrieben worden von Frau Dr. Sabine Fiedler, die eben die eines der führenden Sprachwissenschaftler und Esperantologen ist hier in Deutschland. Ja, nun können Sie uns gar nicht so recht hören, sehe ich gerade.
Auch jetzt geht es hier.
Nur später hat der Lütt recht mockte Stimme. Der ist schlobben, um es abfassen, der revolutionäre Wachsamkeit. So. Ja, Werner, wenn du da weitermachen möchtest, kannst du weitermachen.
Ja, liebe Hörer und Hörer, ich zitiere heute wieder oder möchte kurz aus Beiträgen aus unserer Fachzeitschrift, die heißt Esperanto Aktuell, erscheint in Esperanto und in Deutsch, wird im Ausland gedruckt, ist ein sehr, sehr gut aufgemachtes Heftchen oder eine etwas kleinere Zeitschrift. Und das ist die gemeinsame Zeitschrift des Deutschen Esperanto-Bundes und der österreichischen Esperanto-Vereinigung. Und aus dem Teil Deutscher Esperanto-Bund nun mal Folgendes. Hier wird geschrieben, es gibt ein lebhaftes Leben im Esperanto-Haus in Berlin. In Berlin, in der Einbeckner Straße 36, steht seit einigen Jahren ein Haus, das die Esperanto-Freunde verkauft haben und es zur Verfügung stellen für Esperanto-Zwecke. Dort gibt es schon den Sitz des Deutschen Esperanto-Bundes, also unsere Verwaltung, unser Computer und das ganze System. Und dann sitzt auch die Deutsche Esperanto-Jugend dort, stimmt das? Ja. Und dann gibt es in dem Haus noch Wohnungen, dann gibt es auch Appartements, die verkauft werden. Und hier geht nun in diesem Artikel auch speziell um dieses Haus, in dem gesagt wird, nach und nach wird das Leben in diesem Haus immer lebhafter. Nämlich hat vor einem Jahr Rudolf Fischer eins der Appartements gekauft. Rudolf Fischer ist nämlich der Vorsitzende unseres Verbandes außerdem. Und dieses Appartement ist renoviert, komplett möbliert, hat eine Terrasse zum Hof und ist dafür vorgesehen, Esperanto-Freunden, die nach Berlin kommen und hier sich längere Zeit dort aufhalten möchten, eine Möglichkeit zu bieten, in der Nähe von anderen Esperanto-Freunden zu logieren. Und als Erste hat dort im Juli logiert nämlich Frau Dr. Sara Karimi aus dem Iran. Sie hat sich sehr gefreut über diese Möglichkeit, mit Esperanto-Freunden in der Nähe hier in Berlin zu wohnen. Und ausländischen Freunden ja zusammen zu wohnen. Sie hat auch in Berlin Vorträge gehalten. Im Übrigen sind in diesem Haus insgesamt 6 Appartements vorhanden, von denen sind schon 2 verkauft, 1 ist in Vorbereitung und so geht das in diesem Haus dann immer weiter. Das ist mein erster Beitrag.
Ja, man muss dazu sagen, ja, das Esperanto-Haus war schon mal vor etlichen Jahren fertig.
Ja.
Das wurde dann absichtlich von irgendeinem, der Esperanto nicht leiden kann, abgefackelt, total ausgebrannt.
Ja, der Dachstuhl ist und auch naja, die obere Geschosse.
Wenn die Feuerwehr am Dachstuhl drückt, dann findest du nichts mehr wieder.
Ja, ich weiß, also, alles verdorben. Ja.
Alle Innereien mussten raus, da putzt das, musste alles. Und was noch schlimmer ist, die Esperanto-Unterlagen waren alle versaut. Naja, jedenfalls ist das jetzt mühselig nach und nach aufgebaut worden. Und ich mische mich deswegen ein, Werner.
Ja,
das Haus soll sich selber tragen.
Mhm.
Sonst ist heute ja so, wir kennen ja die Finanzkrise und alles schreit immer nach Geld und Geld. Das Haus soll sich aufgrund ihrer Wohnungen selber tragen. Das Haus soll natürlich Esperanto beherbergen, die Büros, verschiedene Büros. Und es wird auch noch ausgebaut, das ist natürlich noch nicht so weit, oder leider nicht so weit. die Hofseite, da ist eine Art noch ein Gebäude.
Ja, so ein Ort.
Und da werden dann die Versammlungsräume sein, die man bis 50, 60 Leute da zusammen unterbringen kann.
Ja,
also es ist aber kein Hotel, damit kein Missverständnis
ist. Ja, aber du hast damals noch eine Episode erzählt. Die Esperanto-Freunde, die zuerst da waren, hätten die Chance gehabt, es zu löschen. Sie waren auch schon dabei, sind aber von der Feuerwehr des Ortes verwiesen worden.
Ja.
Weil die Feuerwehr dann ja das Regiment übernimmt, wenn sie da ist.
Ne? Wir haben das Kommando.
Ja, und
das
dann,
ist ganz schlimm gewesen. Ja.
Und dann gab es nicht schnell genug das Wasser und dadurch ist der Brand, hat sich der Brand sich so ausgeprägt.
Die Feuerwehr hat alle Leute des Hauses verwiesen. Die Esperanto-Leute haben ja schon angefangen zu löschen. Wir hatten das Feuer schon fast unter Kontrolle.
Ja.
Mit einfachen, primitiven Mitteln. Dann kam die Feuerwehr, hat alle Leute rausgejagt. Und
das muss, wenn sie da ist, muss sie
das. Dann muss sie das und dann kriegt die Feuerwehr kein Wasser, weil ihre Apparatur nicht funktioniert hat. Und in der Zwischenzeit ist das Haus in aller Ruhe ausgebrannt.
Ja, der Verursacher des... Ach so, wir sind erstmal wieder dran.
Ja, den hat man gefangen und wieder freigelassen.
Ja, ja, weil der sowieso
das der nicht kann. Der hatte angeblich sich nicht erinnert, wann er das angefangen
hat. Naja, gut. Es ist aber auch so, Gott sei Dank hatte der Eigentümer eine Feuerversicherung.
Ja.
Und damit war die ganze Sache, der Wiederaufbau, finanziert. Ne?
Das war nicht gleich. Es war sehr kompliziert, aber es hat zum Schluss geklappt. Gut, dann haben wir sehr ausführlich dieses Esperanto-Haus vorgestellt.
Ja, klar.
Und jetzt lassen wir alle Brünnlein fließen. Also das Schild heißt jetzt...
Guck mal, wie langsam die fließen, das war ganz leise.
Wenn alle Brünnlein fließen, so muss man trinken. Wenn ich mein Fass nicht rufe, dazu ist gewinken. Wenn ich mein Fass nicht rufe, dazu ja rufe, dazu. Ja, winken, winken, Orgelein und treten auf den Fuß. Das eine in der Stube drin, die meine werden muss. Das eine in der Stube drin, wo ja, Stube drin, die meine werden muss. Warum soll ich nicht wählen, ich seh sie ja so gern. Sie hat mein blaue Äuglein, die glühen wie mein Stern. Sie hat mein blaue Äuglein, du ja, Äuglein, die glühen wie mein Stern. Sie hat mein rotes Wänglein, sie drüber als der Wein. Ein solches Mädel,
liebe Zuhörers. Liebe weibliche und männliche Zuhörer, wir sind ja bei der Esperanto-Welle, Ondo Esperanto, vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir sind zu viert im Studio.
Ja.
Stefan, Werner und René. René an der Technik, Werner und Stefan sind an den Mikrofonen. Wir sprechen zurzeit über das Esperanto-Haus in Berlin-Lichtenberg. Und da habe ich eine Brücke, die ich schon ein bisschen weiter vorziehe, terminlich. Und zwar wird im nächsten Jahr zu Pfingsten vom 25. bis zum 28. Mai, das ist Pentecostal, Pfingsten, dort der gemeinsame dänisch-polnische-deutsche Esperanto-Kongress durchgeführt. Das ist eine neue Masche. Das machen auch andere, die Koreaner mit den Japanern und die Chinesen mit den Vietnamesen und so weiter. Die Deutschen machen das auch schon eine ganze Zeit. Und wir werden also in Berlin-Lichtenberg unseren großen Kongress durchführen. Man hat, und das ist sehr interessant, dieses Thema gewählt, Partner in Europa, Partneroi in Europa. Und wichtig technisch ist, dass man sehr günstige Übernachtungsquartiere hat, die in der Nähe des Kongressgebäudes sind. Und wer sich schnell anmeldet, kann den Rabatt sozusagen geltend machen. Über das Programm und alles andere, wenn später interessant ist, und deswegen habe ich das überhaupt erst erwähnt, dass dort ein Kongress stattfindet zwischen Dänen, Polen und Deutschen, und die werden nur eine Sprache sprechen. Das ist heute nicht so selbstverständlich. Sicherlich kann man das auch in Russisch machen oder in Deutsch oder in Englisch, gar keine Frage. Aber hier kommen Menschen zusammen, die eben eine neutrale Sprache sprechen werden. Und das ist das Schöne und das Tolle. Ja, das mal so als Einschub, weil wir gerade das Haus in Lichtenberg am Wickel hatten.
Ja, liebe Hörer und Hörer, zu dem Haus noch eine andere kleine Begebenheit. Das Haus steht in unmittelbarer Nähe einer Kreuzung. Die Einbeckerstraße ist die Hauptstraße, eine Nebenstraße, unmittelbar oder 50 Meter neben dem Hausgiebel. Diese Nebenstraße hat einen sehr breiten Mittelstreifen mit Bäumen bestanden, der im Bereich der Kreuzung ziemlich unansehnlich war. Und die Esperanto-Freunde haben sich natürlich darüber auch Gedanken gemacht und natürlich einen Vorschlag gemacht und sind zur Bürgermeisterin von Lichtenberg gegangen, haben mir vorgeschlagen, diese kleine Ecke so auf 20, 30 Meter zu einem ansehnlichen kleinen Park zu gestalten und ihm den Namen Esperanto-Platz oder Park zu geben. Ne?
Ja,
das und das ist ihnen auch gelungen, das ist jetzt sehr schön begrünt. Es steht zwar ein kleines Schildchen da, Esperanto-Park, aber leider war nach der Einweihung, haben natürlich wieder einige Honorationen teilgenommen und wir waren alle sehr erfreut, aber einige Wochen später hatte schon der erste Vandal oder unliebsame, weiß ich wer es war, Bürger, dieses Schild halt demoliert. Es wurde natürlich erneuert, aber Hauptsache ist ja, wir haben uns in die Stadt oder in den Stadtteil Lichtenberg als Esperanto-Freunde sehr gut eingefügt, haben ein Haus saniert und einen ganz kleinen Park geschaffen.
Ja, das ist das Interessante, dass man aus einer schönen Sache noch eine schönere machen kann.
Ja,
ja. Und nochmal zum diesem kleinen Esperanto-Park.
Ja.
Das war nichts weiter als trieste, graue, trostlose,
festgetretene Erde.
Erde.
Wo manchmal ein paar Blätter und
Schuhe. Und da haben wir gesagt, das Esperanto-Haus wird von so vielen Menschen besucht.
Ja.
Aus aller Welt. Und da muss was Grünes hin. Und
ja,
so kam, wie der Werner das erzählte, dass eben ein kleiner Mini-Park entstanden ist, der auch noch unseren Namen trägt. Das ist ganz wichtig. Und interessant ist, dass das gibt ja so eine Art Bürgermeister, du hast ja erwähnt, eine Frau. Übrigens, Berlin-Lichtenberg ist auch der Wahlbezirk von Gesine Lötsch. Gesine Lötsch ist die Ehefrau, Vorsitzende der Linken, aber auch Ehefrau von Professor Lötsch, der letzte DDR-Esperanto-Vorsitzende war.
Aha.
Hier in der Brandenburg gewählt.
Ja, richtig. In dem alten Kulturhaus.
Hier im Kulturhaus an der Linde.
Ja, ja.
Da wurde der Professor gewählt. Er ist ja, ich weiß gar nicht, welche Sprachen er nicht kann. Jedenfalls kannte er sich in den slawischen Sprachen aus, im Jiddischen, in den kaukasischen Sprachen und natürlich auch in anderen Sprachen. Die, ja, und die Gesine ist eben seine Frau und die war auch schon auf Esperanto-Treffen, auch in Rostock bei unserem Landestreffen, 95 Jahre Esperanto in Rostock, oder was, 100 Jahre, weiß ich gar nicht mehr. Und ja, die Frau Lötsch, die Frau Dr. Lötsch spricht natürlich auch Esperanto, aber nun hat sie eine andere Sorge und muss die Linken führen.
Ja, wir sehen sie ja immer hin und wieder alle Woche mal im Fernsehen.
Ja.
Wenn mal die Linken zitiert werden, dann hört sie oft auf. Und
ja, im Bundestag und auf Diskussionsrunden und so weiter, nicht?
Ja.
Wir hatten einen schweren Stand, die Frau. Naja, das war so am Rande.
Ja.
Wir reden nur über so ein einfaches Haus, das 4 Etagen hat, aber wir sind sehr stolz darauf und das wollten wir Ihnen mal mitteilen.
Ja, René, hast du noch was für 2 Minuten bis zur nächsten Musik? Oder sonst mache ich erstmal einen kurzen Beitrag.
Kannst du noch?
Ja, also aus unserer Fachzeitschrift, die ich ja schon genannt hatte, Esperanto Aktuell, ein sehr kleiner Beitrag, keine Überalterung im Deutschen Esperanto-Bund. Bekanntlich klagen ja viele Vereine, dass ihre Mitglieder überaltert sind. Auch im Deutschen Esperanto-Bund dominieren im Erscheinungsbild, wie man so sagt, die Grauköpfe. Eine kleine Statistik aus der Verwaltungsdatenbank, aus dem einen Haus in der Einbeckerstraße, aus dem System IDIS, zeigt, wie es wirklich ist. Von Überalterung meint hier der Autor, kann im Deutschen Esperanto-Bund nicht die Rede sein. Es ist hier eine kleine Tabelle, die ist in 2, 4, 6, 8, 10, 11 Zeilen aufgegliedert. Die Altersgruppen sind untergrenzt, immer unterteilt. Ich möchte aber hervorheben, der Schwerpunkt liegt über 1, 2, 3 Altersgruppen in der Mitte. Das sind die 46 bis 75-Jährigen, die bilden nämlich 64% in unserem Verein. Jeweils ungefähr 18% haben die Jüngeren und die Älteren als 46 oder 75. So, das war es also, eine Alterseinschätzung des Deutschen Esperanto-Bundes. Und jetzt könnten wir wieder Musik bringen.
Ja, dann lassen wir mal wieder den Herrn Riese singen, und zwar den Titel Gedicht ein kleines.
Nein, dann machen wir das nächste Gedicht nicht.
Machen wir das nächste.
Ja.
Kein schönerer.
Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Sie finden uns im Internet unter www.esperanto-nb.de. Dort finden Sie ein Warenhaus von Angeboten, eine Vernetzung, das heißt ja Netz, Internet, in die ganze Welt, über Kurse, über andere Länder und so weiter. Man kann also durch unsere Präsentation einsteigen in die ganze Welt. René, du hast etwas vorbereitet, sag uns mal was.
Ich habe hier was gefunden. Wir hatten, glaube ich, auch schon von unserem Wochenendseminar erzählt, aber das war nicht der einzige Esperanto-Kurs dieses Jahr oder in den letzten Wochen, sondern im Juli bereits, oder besser gesagt Ende Juli, Anfang August, fand ein Esperanto-Kurs statt in der westslowakischen Stadt Nitra. Dort nahmen fast 200 Esperantisten teil und haben ihre Sprachkenntnisse vertieft. Es ging also vom 30. Juli bis 7. August. Also sie waren dort im Studentenheim untergebracht. Organisiert wurde das Ganze von Lernunet und von ETCHEI. Und von der slowakischen Esperanto-Jugend.
Und was ist ETCHEI?
Das ist eine Esperanto-Organisation, die Kurse organisiert.
Aha. Also das ETCHEI ist diese Klammeraffe, ne?
Genau.
Ja. Gut, René.
Und dort waren auch mehrere Kursleiter aus verschiedenen Ländern aktiv.
Man fragt uns öfter ein neues Thema. Was macht eigentlich Esperanto? Machen die nur Kongresse, machen die nur Zeltlager, machen die nur Kurse? Da können wir sagen, es gab beispielsweise auf jedem Weltkongress, aber jetzt auch in Kopenhagen in diesem Jahr, gibt es auch die sogenannte Landa oder Regiona Agado, also Landesebene oder regionale Ebene. Und da sind wir zum Beispiel tätig in Afrika, indem wir da verschiedene Länder zusammenfassen, nicht wir fassen zusammen, sondern die Afrikaner organisieren das für sich, in Amerika, in Asien, in Ozeanien, auch in Europa, im Mittleren Osten und in Nordafrika. Die haben alle ihre Esperanto-Organisationen, die dann was veranstalten. Und ganz interessant ist, dass wir auch tätig sind bei den Landesverbänden, bei den Gemellai Urboi, also die Partnerstädte, bei Indigenai Popoloi, indigene Völker. Das ist auch so ein interessantes Sprachthema, indigene Völker. Das sind also Völker, die jetzt erst sich besinnen und sagen, Moment mal, die Kolonialmächte haben uns ausgerottet, fast. Es ist ja richtig Völkermord passiert in Nord- und Südamerika und an anderen Kontinenten. Und nun besinnen sich die Restvölker darauf, wir haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, eine eigene Religion und wir müssen uns wieder darauf besinnen oder wir sind total verschwunden. Und nun geht es ja darum, dass sie sich nicht in ihren Kolonialsprachen wieder verständigen, sondern zumindest ein Teil dieser Indigenen Popoloi besinnt sich auf Esperanto, dass sie sich auch untereinander verständigen können, also weltweit. Das ist natürlich ein Problem für sich, wollen wir nicht weiter vertiefen. Also wie gesagt, da ist Esperanto auch tätig. Und ja, das weiß René, hat dann eine Zugabe.
Ich habe gefunden, in den nächsten Tagen, und zwar genau vom 11. bis 13. November, findet ein Wochenendkurs auf verschiedenen Ebenen in der Esperanto-Stadt Herzberg statt. Also wer sich dafür interessieren sollte, kann unter uns nachfragen.
Ja, das ist interessant. Es gibt in Deutschland eine Stadt am Harz, Herzberg, die da sich seit einigen Jahren, ich glaube 5 Jahre, ganz offiziell vom Magistrat beschlossen, Esperanto-Stadt nennt, Esperanto-Stadt Herzberg, wie früher mal Karl-Marx-Stadt oder Wilhelm-Pieck-Stadt Guben oder Ho Chi Minh-Stadt, was jetzt Saigon ist. So, das ist also eine Esperanto-Stadt, das hat seine alte Geschichte, weil seit 100 Jahren dort sehr aktive Esperanto-Freunde tätig sind. Da ist also auch ein Esperanto-Zentrum, das sich aber mehr beschäftigt mit der Bildung, mit der Ausbildung der Esperanto-Lehrer, mit der Ausbildung von allen möglichen beruflichen Dingen, die dort also auch stattfinden. Und vor einigen Tagen war dort der Verbandsrat des Deutschen Esperanto-Bundes. Im Verbandsrat sind die Vorsitzenden der Landesverbände. Wie viele Länder haben wir in Deutschland, Stefan?
16.
Plus Fachorganisationen, die wir eventuell haben, der Lehrer, der Mediziner, der Eisenbahner. Und dieser Verbandsrat, das sind richtige Praktiker, die machen da nicht viel Schmus, sondern da geht es gleich zur Sache. Und der findet, diese Tagung findet ein-, zweimal im Jahr statt. Einmal so immer Ende Oktober und einmal zu den deutschen Esperanto-Kongressen. Ja, da kann man gleich so sagen, in dieser Stadt Herzberg wird nächstes Jahr der Esperanto Eisenbahner Weltkongress stattfinden. Es gibt ja kaum noch Eisenbahner. Ich weiß nicht, wie viele 100.000 in den letzten 20 Jahren in Deutschland entlassen worden sind. Ja, Eisenbahner gibt es kaum noch, also von der Menge her der Menschen. Aber die Esperanto-Leute, solange sie noch existieren, werden noch zusammenkommen.
Du hast gerade was über Herzberg gesagt. Ich habe hier noch was gefunden. Vom 28. Dezember bis 2. Januar findet dort nämlich auch ein Treffen statt. Alternatives Jahresendprogramm vom Interkulturellen Zentrum Herzberg. Also eine Woche ist da volles Programm mit Exkursionen, Wanderung, Sport, Yoga, Schwimmen und so weiter.
Ja, Herzberg ist eine interessante Stadt, merken Sie sich das mal. Herzberg, die machen da viel mehr als das, was wir eben so angerissen haben.
Das Programm, was da sein soll, nennt sich Zano. Strich 2.
Ja, Zano ist ein Zano Wortspiel.
Gesund.
Ja,
gesund.
Ja. Zu Herzberg wäre noch zu sagen, sie nennen sich ja, wie du schon eingangs sagtest, offiziell Esperanto-Stadt und haben damit einen außergewöhnlichen Stand auf der ganzen Welt. Eine Stadt, die sich Esperanto-Stadt nennt, hatten wir bisher, glaube ich,
noch. Gab es noch nicht. Nein. Es gab alles Mögliche mit Esperanto-Hotels und Straßen und so.
Ja.
Aber Herzberg hat sich ist eine ganz bescheidene kleine Stadt, die genauso wie alle anderen an den Touristenmangel leidet und Geldknappheit, aber sie haben etwas gefunden, was sie heraushebt
aus anderen Städten. Und das ist nicht nur Performer. Bei vielen, wie bei einem Hotel zum Beispiel oder zwei Hotels, die ich kenne, die heißen nur Performer, Esperanto Hotel, und haben sonst nicht viel mit denen am Hut. In Herzberg ist das da ganz anders. Da arbeitet die Bürger, die Verwaltung und auch der, wie heißt das, Stadtparlament eng zusammen mit den Esperanto-Freunden.
Der Bürgermeister tritt auf den Weltkongressen auf, spricht fließend Esperanto. Ich war ja, wie gesagt, vor ein paar Tagen dort. Da kommt die Bibliothekarin, die zufällig dort reinschneidet in unsere Beratung, spricht auch fließend Esperanto. Also ist schon was toll. Und die Schulen machen das und, ich hätte bald gesagt, die jungen Pioniere. Jedenfalls machen die da so Schüleraustausch nach England hin in Esperanto und nach Ungarn und Polen und so. Jetzt kommt wieder eine Musik.
Ja, und zwar Titel Nummer 5, In einem kühlen Grunde.
Oh,
Das war also der Günther Wewel. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle. Esperanto, wir reden über Esperanto in deutscher Sprache, bringen auch deutsche Lieder in deutscher Sprache. Da dürfen wir in ganz Deutschland die einzige Station sein, die auch mal Deutsch spricht und singt oder singen lässt.
Ja, von Amateurstationen, ja.
Von allen, auch den staatlichen. So, René, das nächste Programmteil.
Ich bleibe jetzt bei dem Kalender 2011-2012 von der Esperanto Revue, also vom Weltverband. Dort steht nämlich drin, dass vom 11. Januar bis 12. Februar, also einen Monat lang, ein Kurs stattfindet auf der Esperanto-Insel, die Hainan-Dao, Universität von Hainan, gehört zu China.
Der Volksrepublik.
Ja. Dort kann man also einen Monat lang an Kursen teilnehmen und Esperanto lernen. Der Kurs ist auch vorgesehen für Neulinge. Und es finden auch Kurse für Methodikkurse für Esperanto-Lehrer statt und so weiter. Also alles, was sich so um Esperanto dreht.
Ganz toll. Ja, China und Esperanto ist schon ein hochbrisantes und hochinteressantes Thema. Ich habe mich gefreut. Zurzeit findet G20 statt.
So.
Und da tauchen auch die Chinesen auf.
Oh.
Und die sprechen konsequent Chinesisch auf dieser Konferenz. Da können wir diese Freunde aus China nur beglückwünschen, dass sie sich nicht dem Diktat und der Diskriminierung unterwerfen der englischen Sprache. So, das war so am Rande. Also das war in Hainan. Das ist ja eines dieser, eine große Insel ist das eigentlich, ne?
Südlich, ne?
Ja, eine südliche Insel und schön warm. Und da lernen die Studenten, dass die Fetzen fliegen, Esperanto. Aber wenn wir schon bei Zentren sind, wir haben heute schon über Häuser gesprochen, natürlich haben auch die Franzosen ein Esperanto-Haus oder ein Schloss. Das ist in der Loire-Gegend. Loire ist ein Riesen.
Meinst du Grégion, ne?
Ja. Grégion steht das. Grégion. Und die machen unter anderem, also rund um den Kalender, alle 12 Monate sind da irgendwelche Sachen. Aber eines der größten Feste ist das Jahresabschlussfest. Und das wird dort stattfinden in dieser Castello Grisigiano und machen also seit 70 Jahren das, und die Esperanto-Kooperative, so nennt sich das, die unterhält das Haus. Da gibt auch der Staat nichts dazu, sondern die müssen irgendwie mit sich selber zurechtkommen und müssen also sich um alle Kleinigkeiten kümmern, bis hin so, ob die Duschen sind, ob der Zaun ist und so, aber sie machen in diesem Jahr wieder ein Fest und das wird über die Jahreswende hin, also nach Weihnachten bis in das neue Jahr hineingehen, mit Maskenball und so weiter. Das ist ja nicht so weit weg. René, du möchtest noch was ergänzen?
Ja, ich habe noch einen anderen Kurs gefunden, der allerdings auch weiter weg stattfindet, und zwar genau genommen in Australien, an der Universität von Sydney, organisiert der Australische Esperanto-Bund vom 8. bis 22. Januar einen Sommerkurs. Dort ist ja der Sommer, wenn bei uns Winter ist. Also 14 Tage Kurs an der Universität.
Ja, ich habe unterschlagen absichtlich dieses Esperanto-Haus oder Schloss in Frankreich, Grésigiano, wird natürlich auch nicht nur Amüsements bringen, dass die Leute sich freuen, das wollen sie auch. Es finden natürlich dort auch rund um das Jahr Kurse statt. Man wohnt und schläft und isst und macht alles in diesem großen Schloss. Und man kann das nur empfehlen, wer Einzelheiten wissen möchte, kann sich an uns also wenden. René, du hast da noch was?
Ich suche noch gerade.
Ja, ich kann mal inzwischen einspringen. Ich komme wieder mit einem kleinen Beitrag aus der Zeitschrift Esperanto Aktuell, unserer deutsch-österreichischen Fachzeitschrift für Esperanto-Freunde. Dort wird berichtet, der Deutsche Esperanto-Bund wird erhalten 18.000 Euro aus dem Europafonds. Überraschung für mich. Aber warum? Die Europa-Union finanziert, das wissen wir, viele Projekte für die verschiedensten Sachen. Und der Kampf durch den Dschungel der Bürokratie, um teilzunehmen an solchen Projekten bzw. Geld zu bekommen, das ist eine Aufgabe für Spezialisten. Aber dem ICH ist es gelungen, durch dieses Gewirr durchzusteigen und einen formgerechten Antrag zu formulieren. Und warum haben sie ihn formuliert? Weil auf Initiative italienischer Esperanto-Freunde zusammen mit dem Deutschen der Einstieg in ein EU-Projekt Grundtvig für ein lebenslanges Lernen. Haben sie vorgeschlagen, der Antrag ist vom ECH gestellt worden und genehmigt worden. Und andere Länder, die da etwas von bekommen haben, sind zum Beispiel in Spanien, heißt das Katalanien?
Jo.
Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Polen und andere warten noch auf ihre Bestätigung oder Ablehnung. Das war mal eine kleine Information, wie man als großer deutscher Verein auch zu Geld kommt.
Ja.
Weil wir so viel von Kursen erzählt haben, ich habe noch einen gefunden, der findet nächstes Jahr im Juni statt, und zwar vom 8. bis 15. Juni in Finnland. Mit einer Exkursion vorhergehenden Kurs, Exkursion nach Nantali. Der Kurs selber ist in Tampere.
Ein japanischer Industrieller, der auch Esperanto-Mensch ist, hat angeregt, diesen kleinen Artikel mal zu schreiben, und zwar über Professor Geremek. Das war mal der Außenminister von Polen, jetzt in der neuen Zeit, und war auch in der EU als Vizepräsident der EU tätig, in seinem Amt. Und der hat Folgendes gesagt. Die große Mehrheit des Europaparlamentes stört sich daran, dass das Englische so dominiert. Sie haben nichts gegen die englische Sprache, aber dass sie total durch und durch nur noch Englisch ist, die EU, das gefällt den meisten des. Das sind, glaube ich, 1000 Parlamentarier, die sind da gar nicht so begeistert. Zweitens, es gibt eine profunda Manko, also ein gründliches Unwissen über Esperanto an sich. Wenn sie Esperanto hören, dann wehren sie schon ab, und wenn man fragt, warum und so, wissen sie meistens nicht. Und es gibt drittens, sagt er, dieser Minister, sehr große Kräfte und organisierte Vorurteile gegen Esperanto, wenn man darauf zu sprechen kommt. Warum hat dieser japanische Industrieller das gesagt? Weil er international tätig ist. Er steht ja einem größeren Konzern vor. Und er sagt, wir müssen immer Englisch reden, wenn wir in Westeuropa sind. Obwohl die, mit denen wir reden wollen, die sind gar keine Engländer, sondern die sprechen das nur. Und das ist also eine Sache, die so ihnen nicht so gefällt. Er ist übrigens auch in China tätig. Und nur so viel, es gibt auch eine große Unwissenheit noch zum Esperanto. Und da sollten wir sehr geschickt an unsere Europaabgeordnete uns heranwagen, in sehr vernünftiger und sachlicher Art. Wenn sie mal auftauchen sollten bei Wahlkämpfen, könnte man diese Frage ja mal stellen. René, bitte.
Und jetzt stellen wir keine Fragen, sondern machen Musik, und zwar, wer recht in Freuden wandern will.
Wir recht in Freuden wandern will, hier geht der Sonne entgegen, da ist der Wald, du Kirchen spielt, kein Lüftchen mag sich regen. Doch sind nicht die Lärchen wach, nur im hohen Gras der Bach, klingt leise im Morgenfliegen. Die ganze Welt ist wie ein Buch, darin ist aufgeschrieben, in bunten Teilen manch ein Spruch, wie Gott uns treu geblieben. Wald und Blumen nah und fern, und der helle Morgen fällt, sind Zeugen von seinem Leben. Da zieht die Andacht wie ein Hauch durch alle Sinnen leise, da pocht am Herz die Liebe auf in ihrer stillen Weise. Pocht und pocht die Tiefe schließt und die Liebe überfließt von lauten Blumen Kreise. Und plötzlich lässt die Nacht Saal und will sich aufwärts schwingen. Und der Morgenröte sein, in den Lichtergrund mit ein, da uns die im Herrn singen. Lass uns die im Herrn singen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Fest 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperantowelle vom Esperanto-Verein Brandenburg. Wir sind zu viert im Studio und wir bringen heute die Sendung quer durch das Esperanto-Land. Und wie sind wir zu erreichen, falls uns jemand sucht, Werner?
Im Internet geht das ganz einfach: www.esperanto-nb.de oder telefonisch über ein Suchprogramm im Internet, Esperanto Neubrandenburg, oder direkt im Telefonbuch unter Werner Levin oder Werner Pfennig anfragen, wann, wo Esperanto gelernt werden kann oder etwas anderes.
Ja.
Werner, du möchtest einen Beitrag bringen.
Ja, ich komme nochmal zurück zur Esperanto-Stadt Herzberg. Die Stadt mit dem sehr ausgefallenen Namen. Esperanto-Stadt ist nämlich eine Seltenheit auf der ganzen Welt. Zwei Informationen. Erstens: Eröffnung eines Baumerforschungspfades. Im Mai dieses Jahres wurde dieser Baumpfad eröffnet in der Esperanto-Stadt Herzberg und finanziert von NABU, das ist, glaube ich, der Deutsche Naturschutzbund oder sowas, ne?
Ja.
Und auch Subventionen sind weiterhin gekommen, Unterstützungsgelder von Futur Ateliero. Was ist denn das? Das weiß ich nicht.
Das sei
einfach Zukunftsallee.
Ja, ja.
Und auch vom Deutschen Esperanto-Zentrum Herzberg, die haben das auch unterstützt. Dieser neue Esperanto, nicht der Esperanto-Pfad, dieser neue Baumpfad befindet sich rundherum um einen See in der Nähe von Herzberg oder in Herzberg, und er dient den Fußgängern zur Information. 53 Baumstämme Arten enthält dieser Weg, und diese Bäume sind mit dreisprachigen Namensschildern ausgezeichnet, in Deutsch, in Esperanto und in Latein. Und seit dieser Zeit können nun die Einwohner und die Gäste, Touristen feststellen, dass Esperanto eigentlich wirklich immer noch existiert, für die es nicht wissen. Ja.
Ja, wir haben nun so viel erzählt in dieser Sendung zumindest über die verschiedenen Esperanto-Häuser, Esperanto-Zentren. In Schweden gibt es auch so eins. Das nennt sich Esperanto-Garten. Das sind einige Häuser, so ein kleiner Häuserkomplex. Da finden alle möglichen Veranstaltungen im Laufe des Jahres statt. Auch ein sich selbst tragendes Unternehmen. Und die laden eben im Januar ein zu einem Esperanto-Treffen mit Kursen und da ist auch dunkel in Schweden, da wird also sehr viel dann im Hause gemacht. Wer das wissen möchte, esperanto.se, und da findet man dann über den Esperanto-Garten vieles. Ja, wer hat noch was? René und dann Werner.
Ich habe noch was gefunden, und zwar auch nochmal im Juni nächsten Jahres. Und zwar vom 21. bis 29. findet ein Sommer-Esperanto-Studium statt. Und zwar das fünfte dieser Art, wieder von Lernunet organisiert. Und zwar wieder in der Stadt Nitra, 90 Kilometer von Bratislava entfernt. Wer sich dafür interessieren sollte, der kann bei www.lernunet.net/ses nachgucken oder uns fragen.
Ja, liebe Hörungshörer, ich komme nochmal zur Esperanto-Stadt Herzberg. Ich habe hier in unserer Zeitschrift ein Farbfoto, ist eine Doppelseite groß. Auf dieser Doppelseite sind ungefähr so an die 26 bis 30 Personen zu sehen. Die meisten davon sind Japaner und Schweden. Und überschrieben ist diese kleine Nachricht: Kulturtouristische Woche in der Esperanto-Stadt Herzberg. Ja, was ist da passiert? Schon zum dritten Mal findet in Herzberg ein kulturtouristische Woche statt nach dem Weltkongress. Und es konnten sich die Teilnehmer gleichzeitig auch freuen, einem fünfjährigen Jubiläum, nämlich dieser außergewöhnliche Name, Esperanto Stadt Herzberg, ist jetzt 5 Jahre alt. Eine große Gruppe wurde von Peter Silva, ein sehr bekannter Esperanto-Freund aus Herzberg, durch die Stadt geführt, anlässlich dieser Woche. Und in dieser Gruppe waren unter anderem 16 Delegationsteilnehmer aus Japan und 4 aus Schweden. Oh, ist da noch was zu sagen? Ach so, Peter Silva führte die Leute durch die Stadt, die, jetzt Achtung, die hat mehr als 160 öffentliche Samenhof-Esperanto-Objekte, die man den Besuchern zeigen kann.
Ja, das stimmt, das habe ich selber gesehen, einige davon.
Ja,
oh. Da gibt es das Esperanto-Haus, da gibt es Tafeln, es gibt ein Esperanto-Café hier, man kann also richtig Kaffee trinken und Kuchen essen. Das macht eine japanische Esperanto-Freundin, ein iranischer, also ein Esperanto-Freund aus dem Iran, der sich nach Deutschland jetzt wohnt, der wird ein Hotel aufbauen, das hat er schon übernommen. Dann gibt es die Schulen, die auf verschiedener Ebene tätig sind, in Kursen, Schüleraustausch und so weiter. Also ist ganz toll.
Ja, das seit kurzer Zeit, 2-3 Jahren, haben wir auch ein Samenhof-Denkmal.
Ja, in Herzberg, das ist dort in der Nähe.
Auf einem Granitsockel, ich glaube, das vielleicht ist sogar eine Marmorbüste, und die ist in China gefertigt worden für die Esperanto-Freunde. Wir haben das zwar bezahlt, ne?
Ja, ja, also ist ja billiger, nicht?
Ja.
Haben wir aus China.
Dann gibt es noch das Esperanto gibt es ja in Herzberg auch schon lange. Das waren, glaube ich, auch Eisenbahner, ein sehr bekannter Esperanto-Freund. Und da gibt es auch noch so ein Denkmal, Reste aus alten Eisenbahnen.
Ja, ja. Ein anderes Denkmal, das ist eine Lore, ja, zu Ehren. Ja. Dieser Gießner, so hieß er, der hat ja einen Film über die Geschichte der Reichsbahn. Eine Dokumentation, die vor diesem Jahr, im vergangenen Jahr, in verschiedenen Teilen gelaufen ist. Und der Sprecher dort, das war dieser Gießner, der Esperanto-Freund. René ist jetzt dran.
Ich habe hier gerade was über den Europäischen Esperanto-Kongress nächsten Jahres gefunden, der ja immer stattfindet. Wenn der Weltkongress außerhalb von Europa ist, dieser Kongress findet nächstes Jahr vom 16. bis 20. Juli in Gallivor in Irland statt. Es ist der 9. Europäische Esperanto-Kongress oder der 9. Kongress der Europäischen Esperanto-Union. So rum.
Ja.
Ja.
Und mal ganz etwas anderes fast zum Schluss unserer Sendung. Es gibt ja auch Fachorganisationen des Esperanto. Es gibt eine evangelische, eine katholische. Ich möchte mal aus der katholischen zitieren. Die haben eine weltweite Zeitschrift, eines der ältesten überhaupt, Espero Catholica, katholische Hoffnung. Und seit einigen Jahrzehnten wird ja vom Vatikan auch, also nach dem Kriege begann man damit, Esperanto-Radiosendungen. Und es gibt auch, dass die Päpste haben ja immer den Segen der Stadt und dem Erdkreis. Und das findet zu Weihnachten, zu Neujahr und zu Ostern statt. Und auch mein Esperanto. Und interessanterweise war der polnische Papst, der nun schon leider verstorben ist, der Wojtyla, konnte fließend Esperanto sprechen. Und hier ist ein Foto in dieser Zeitung, wie er mit den Vorsitzenden des katholischen Esperanto-Bundes, die kommen aus verschiedenen Ländern, in Esperanto diskutiert und man ihm also praktisch vorträgt, was die so machen und so weiter. Der hat natürlich einen Kopf voll. Aber er hat sich die Zeit genommen, um mit dieser Gruppe zu diskutieren und sich auszutauschen. Ja, René, jetzt bist du nochmal dran.
Jetzt ist Musik dran, oder?
Ja, die letzte Musik.
Und zwar der Titel Nummer 8 und in dem Schneegebirge. Da war Schneidschaft vielleicht aber noch nicht hier.
Und in dem Schneegebirge, da fließt ein Brünnlein kalt. Und wie das Brünnlein trinket, und wir das Brünnlein trinken, wird uns nicht verteilt. Ich hab darauf getrunken, gar manch Tagen bittet Brot. Ich bin nicht alt geworden, ich bin nicht alt geworden, ich bin noch alt sein Sohn. Adi, mein Schatz, ich scheide, Adi, mein Schätzelein. Wann kommst du denn doch wieder, Herz aller Liebste mein? Wenn schneit rote Rosen und regnet kühlen Wein. Adi, mein Schatz, ich scheide, Adi, mein Schatz, ich scheide, Adi, mein Schätzelein. Es schneit ja keine Rosen, so kommst du auch nicht wieder, Herr allerliebste mein.
Die Wiederholung dieser Sendung ist am 5. September ab 15 Uhr und die nächste Sendung ist Brandt und Wendels geplant für den 16. November ab 16 Uhr. Ich muss mich korrigieren, die nächste Sendung ist natürlich im November. Verantwortlich für diese Sendung ist Branko Welle war Werner Lehin.